Ich bin auch, würde ich sagen, eher so der Bauchschiedsrichter. Also man, also das hast du vielleicht auch schon mal gehört, man sagt dann oft, der eine ist der Bauchschiedsrichter, der macht das so spontan. Dann gibt es auch den Kopfschiedsrichter. Und bei mir ist es fast so, dass ich erst mal pfeife und dann nachdenke. So hart gesagt. Klar, bei besonderen Entscheidungen macht man sich schon vorher Gedanken, aber bei mir passiert viel so aus dem Bauch heraus.
Mensch Schiri, der Podcast von Schiri.de und das Örtliche.
Sportfrei, liebe Leute, und herzlich willkommen. Mensch Schiri ist zurück aus einer, ich weiß, sehr, sehr, sehr langen Sommerpause. Mich haben in den letzten Wochen tatsächlich immer wieder mal diverse Nachrichten erreicht, wann es denn hier an dieser Stelle mal weitergeht, ob der Zander jetzt nur noch die Füße hochlegt, nachdem er seinen anderen Fußball-Podcast schon beendet hat im vergangenen Sommer. Die Antwort lautet, nein, jetzt geht es weiter. Genau an dieser Stelle geht es weiter. Und zum Auftakt in die neue Mensch-Schiri-Saison, wenn wir sie mal so nennen möchten, begrüße ich einen Mann, der seit Sommer fest im Kader der Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter ist, dorthin aufgerückt ist. Er ist 34 Jahre alt, wir sind so ungefähr ein Jahrgang, Rechtsanwalt aus Münster, wenn das Internet nicht lügt. Und er hört auf den Namen, ihr habt ihn schon gelesen, Florian Exner. Herzlich willkommen hier zum ersten Mal bei mir, bei Mensch Schiri. Hallo Florian.
Hi Benni, schön, dass ich da sein darf.
Wobei eigentlich, habe ich ja schon wieder einen Fehler gemacht, nur in der Anmoderation, ne? Es heißt ja Dr. Florian Exner. Da sind wir wieder bei einem Thema, was ich mit Matthias Jöllenbeck schon besprochen habe. Was haben wir für eine sagenhafte Doktorendichte bei unseren Profischiedsrichtern? Kannst du mir das erklären? Warum Menschen, die einen Doktor vor dem Namen haben, automatisch irgendwie auch immer eine Pfeife in der Hand halten?
Ja, gute Frage. Gut, bei Matthias ist es wenigstens ein echter Doktor, bei mir ist es ja nur der juristische, wie bei Felix Brüch. Gute Frage, ob es da einen Zusammenhang gibt? Müsste man mal klären.
Ui, da setzt du die Latte aber direkt, wenn du direkt deinen eigenen Doktor noch hinter dem von Jöllenbeck ansetzt. Aber ich verstehe zumindest, was du meinst. Wir hören schon, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr hört es auch. Florian ist gut drauf, obwohl er ja auch einen durchaus, also zumindest reingehend, wir zeichnen hier gerade an einem Montag auf, reingehend in das vergangene Wochenende, dachte ich so, na mal gucken, in welcher Stimmung ich ihn erwische. Denn du warst Derby-Schiedsrichter am Wochenende der zweiten Liga beim fränkischen Derby Fürth gegen Nürnberg. Und das war am Ende eine relativ klare Angelegenheit. War es denn auch aus Schiedsrichtersicht ein einigermaßen angenehm zu verbringender Sonntagnachmittag?
Ja, absolut. Also ich war auch ein bisschen skeptisch, ob das hier heute mit der Aufnahme die beste Idee ist nach so einem Spiel. Aber war jetzt für uns wirklich relativ angenehm. Also das, was man als Schiedsrichter nicht haben will, kritische Einzelentscheidungen und ja, rote Karten und sowas, das hatten wir jetzt alles nicht. Dann war es ein sehr einseitiges Spiel und da muss man ehrlich sein, das kommt uns natürlich dann auch ein bisschen zugute. Ja, ein bisschen unerwartet fand ich jetzt. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es so läuft, aber war dann doch ganz angenehm.
Nimmt man dann auch gerne mal mit. Und ist es schon, also haben Kollegen von dir, Kolleginnen von dir auch schon bestätigt, aber es ist auch für die Birne, selbst wenn man versucht, es wie ein normales Spiel anzugehen, man, also unterbewusst weiß dein Körper und dein Geist ja, dass das ein Derby ist und dass das dementsprechend auch was Besonderes ist, oder?
Ja, genau. Also wir haben ja sowieso in der zweiten Liga viele von diesen besonderen Spielen, muss jetzt ja nicht immer ein Derby sein. Das letzte Spiel, was ich hatte, war Kaiserslautern gegen Hamburg um 20.30 Uhr. Ja. Und das sind natürlich Spiele, klar, da sind wir als Schiedsrichter dann auch Sportler und natürlich ist man da dann angespannter als bei anderen Spielen. Und hier bei so einem Derby war das sicherlich noch mal ein bisschen mehr der Fall.
So, dann fangen wir mal an, wie sich das hier in diesem Podcast gehört. Der ein oder andere Hörer ist schon nervös geworden, ob wir das ganze Konzept über den Haufen geworfen haben. Wir fangen ganz vorne an. Wie bist du ausgerechnet bei all den Dingen, die sich der kleine Florian hätte aussuchen können, an die Schiedsrichterpfeife geraten?
Das ist eine gute Frage. Die kriegt man natürlich häufiger. Ich kann es gar nicht mehr so 100% beantworten. Also es war nicht so, dass ich vom Verein irgendwie gedrängt wurde. Das hört man ja oft. Schiedsrichter werden benötigt, sondern es war wirklich, ich fand das immer ganz interessant. Ich habe auch relativ spät angefangen, so mit 17, 17,5, was ja eigentlich zu spät ist, um vielleicht nochmal ganz nach oben zu kommen. Und fand das immer interessant. Wahrscheinlich dachte ich auch, ich könnte das besser als die anderen vor mir auf dem Feld. Ja, und dann irgendwann habe ich mich mal angemeldet für den ersten Schiedsrichterschein und habe dann, wie gesagt, so mit 17,5 angefangen. Natürlich nicht mit dem Wissen, dass es mal so weit gehen könnte.
Aber das ist ja tatsächlich hochinteressant. Also das ist bislang, würde ich sagen, in all den Folgen, die wir hier hatten, der späteste Einstieg in diese ganze Schiedsrichtergeschichte. Und dann fängst du mit 17,5 an und pfeifst zu Beginn was für Spiele und Ligen?
Ja, kurz Jugendbereich und dann Kreisliga B, Kreisliga A. Also ich war mit 21 tatsächlich noch Bezirksliga-Schiedsrichter. Also krass. Wo eigentlich klar ist, es war immer klar, Für mich war es zumindest immer klar, es kann nicht in den Profibereich gehen. Vielleicht klappt es mal so Oberliga oder so. Ja, und dann gab es zwischendurch, ich sag's mal, ein paar gute Jahre und dann hat es jetzt doch noch irgendwie geklappt. Ja.
Ja, hochspannend, weil es tatsächlich, wie gesagt, auch viele Rückmeldungen dann hier gibt von ambitionierten Nachwuchsschiedsrichtern und Schiedsrichterinnen, die das hier sich gerne einfach anhören, um auch so ein bisschen in eure Gedankenwelt eintauchen zu können. Und da wird bestimmt der, die eine oder andere dabei sein, wo vielleicht man auch schon denkt, ja gut, vielleicht bin ich irgendwie auch schon zu alt für den ganzen Kram und irgendwie man sich fast schon vielleicht in Anführungsstrichen ärgert, dass man dieses Hobby so ein bisschen zu spät erst ergriffen hat. Aber demzufolge bist du ja eigentlich das perfekte Beispiel dafür, dass es ja nicht nie zu spät ist. Wenn du das jetzt mit 25 gemacht hättest, wärst du jetzt wahrscheinlich nicht in der Bundesliga, aber dass es selbst mit fast 18 noch möglich ist.
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist auch immer ganz gut, wenn man sich nicht das Ziel setzt, in diesen Profibereich zu kommen. Ich meine, das ist halt einfach auch schwierig. Wenn man sieht, in den ersten beiden Ligen pfeifen 40 Schiedsrichter oder jetzt 41. Das ist jetzt nicht ganz so einfach, aber man kann als Schiedsrichter einfach viel erreichen. Und wenn man dann zu dritt irgendwann losfahren darf, das war eigentlich immer so ursprünglich mein Ziel, Landesliga und dann irgendwann mal Oberliga vielleicht, nicht alleine den Sonntag verbringen müssen, das kann man dann wirklich auch noch im späteren Alter. Also wenn das für dich nochmal, ja, zu, alles ist möglich.
Ich habe doch, du hast doch vorhin gehört, wir sind fast ein Jahrgang. Ich glaube, bei mir ist der Zug, was das angeht, abgefahren. Ich habe mich der Schiedsrichterei auf anderem Wege genähert. Aber auch das ist interessant und habe ich schon öfter gehört, auch von vielen, die am Ende in der Bundesliga gelandet sind, dass das erste wirklich Besondere ist dann, wenn man wirklich das erste Mal einfach ein Gespann ist und nicht mehr in Anführungsstrichen nur der Einzelkämpfer, ne?
Ja. Absolut. Also gerade in den unteren Ligen ist es natürlich so, dass man dann auch wirklich, ja jetzt, man will jetzt nicht immer sagen, dass man angefeindet wird, aber es ist schon so, man ist alleine, man hat nachher vielleicht auch mal Stress mit den beiden Mannschaften, dann sitzt man da alleine in der Kabine, weiß jetzt auch nicht, war das alles so gut, und wenn man zu dritt unterwegs ist, es macht alles angenehmer und ja, auch einfacher.
Wie sah denn so eine Art von Stress bei dir aus? Also das, ich glaube, es gibt keinen Schiedsrichter, der das nicht erlebt hat. Also das war bei dir auch, ich hoffe, nicht in allzu krasser Ausprägung der Fall, dass es dann auch mal hitzigere Diskussionen gab.
Ja, das schon, aber ich hatte wirklich Glück. Also ich hatte nie irgendwelche Ausschreitungen, zumindest jetzt nicht mir gegenüber, weder ja in körperlicher Gewalt, auch so verbal ist das relativ ruhig geblieben. Klar hatten wir mal Spiele, wo dann auch mal Zuschauer ein bisschen lauter werden, gerade du kennst das ja auch von den Sportplätzen so in der Kreisliga. Natürlich wird man da mal angeschrien und beleidigt, aber ich glaube, da habe ich die ganze Zeit immer sehr viel Glück gehabt. Mhm. Aber sehr wenig.
Versuch mal mit mir eine These aufzustellen. Sind die lautesten Pöbler tatsächlich die Rentner, die Meckerrentner? Weil die hatte ich bei uns im Heimatverein auch. Oder sind es dann doch irgendwie so Eltern oder sowas?
Also ich würde sagen, im Seniorenbereich sind das wirklich die etwas älteren Herren, die dann vielleicht noch mit dem Bier an der Seite stehen. Das ist mir auch schon aufgefallen, ja.
Ja, ne? Also genau. Ich habe sofort zwei, drei Kandidaten, mit denen ich tatsächlich auch fußballerisch groß wurde bei uns im Verein. Und die, da wusstest du halt, ja, Sonntag, vielleicht auch wenn zu Hause wieder ein bisschen stunk war, können sie ein bisschen Luft ablassen. Und es ging dann leider häufiger auch mal gegen dich und deine Zunft. Ja. Wie war und ist es eigentlich, fangen wir mal mit dem War an, um deine fußballerischen Qualitäten bestellt?
Ja, also wir haben tatsächlich viele in der Bundesliga, glaube ich, die richtig gut spielen können. Ich war schon immer so ein, ich würde mal sagen, so ein Durchschnittskicker. Also Kreisliga A habe ich schon gespielt, kurzzeitig, vorher auch in meinem Jugendbereich, schon so Bezirksliga. Aber die ganz große Karriere wäre es jetzt wahrscheinlich nicht geworden.
Mhm. Und dann machen wir aus dem War ein Ist. Wie oft trittst du noch gegen Ball?
Wenig, muss ich sagen. Also vielleicht auch ein bisschen Verletzungsangst. Ich habe mich zwischendurch mal so bei Mannschaft ein bisschen fit gehalten. Aber selbst in so einem Trainingsspiel kann einfach doch schneller was passieren. Ich war jetzt letzte Woche auf den Malediven im Urlaub, hatte ich dir erzählt. Und da habe ich tatsächlich mal wieder ein bisschen gespielt auf so einem Kleinfeld. Habe das mal riskiert. Aber sonst mache ich es, glaube ich, sehr wenig. Ja.
Mhm. Aber es ist schon so, bei den Trainingslagern wird dann immer mal so ein bisschen, ne? Also da gibt es dann so Fußball, Tennis und so weiter, aber ich glaube, da seid ihr schon alle am Ball ordentlich dabei, ne?
Genau, ja, ich glaube schon, dass die meisten, also ist glaube ich auch nicht schlecht, wenn man so ein bisschen natürlich taktisches Verständnis hat. Und ich glaube, die meisten in den ersten Ligen haben schon auch mal Fußball gespielt, vielleicht jetzt nicht nur Kreisliga C. Und da sind schon viele, die ganz gut am Ball sind, das stimmt.
Mhm. Kannst du dich noch so an deine allerersten Spiele erinnern und wie die liefen, was ist denn dir davon so im Gedächtnis geblieben?
Die allerersten Spiele glaube ich nicht mehr so richtig. Also ich weiß ein paar Spiele, ich erinnere mich noch an eine Szene, das war so eins der ersten Seniorenspiele, wo dann auch regeltechnisch man gar nicht so sicher war. Ich weiß noch, da hat der Torwart den Ball sich genommen und hat einen Einwurf von der Seite gemacht, weil er da gerade stand, hat den ausgeführt und ich war fest davon überzeugt, dass er das nicht darf und habe dann indirekt einen Freistoß gegeben, was nicht nur komplett falsch ist, sondern ja gut, auch gar nicht möglich, weil der Ball ja nicht im Spiel war. Das habe ich irgendwie schon noch im Kopf, so dieses Spiel. Glücklicherweise ohne Beobachtung damals, aber so die allerersten Spiele, ich könnte dir nicht sagen, was mein erstes war. Es wird wahrscheinlich C-Jugend irgendwas gewesen sein, aber das habe ich nicht mehr so genau auf dem Schirm.
Aber wenn du jetzt an den 17-, 18-jährigen Florian denkst, jetzt aus der Erfahrung, die du in all der Zeit jetzt gesammelt hast, weil das kann man dann auch wunderbar so ein bisschen übertragen auf die jüngeren Menschen, die hier zuhören, hättest du Tipps parat für den, wo er sich vielleicht das Leben ein bisschen erleichtern hätte können?
Du meinst so für die jungen Schiedsrichter, was die da noch in der Anfangskarriere machen können? Also mir hat es immer sehr geholfen, dass ich nicht so verbissen in die Spiele gegangen bin und vielleicht nicht jedes Jahr gesagt habe, ich muss jetzt aufsteigen. Da hatte ich natürlich auch den Vorteil vielleicht mit dem fortgeschrittenen Alter, dass eigentlich klar war, die ganz große Karriere kann es nicht werden. Gut, hat sich jetzt vielleicht ein bisschen anders dargestellt. Aber mir hat das immer sehr geholfen, so versucht die Spiele zu genießen und auch mal zu sagen, okay, wenn ich dieses Jahr nicht aufsteige, ist das auch in Ordnung. Das ist, glaube ich, so der Haupttipp. Ich kriege auch oft so Anfragen, vielleicht bei Instagram mal, hast du mal ein paar Tipps auf dem Feld? Ich glaube, das ist schwer, da ist jeder Schiedsrichter anders. Aber das ist, glaube ich, so der Haupttipp, den ich geben würde. Ein bisschen versuchen, die Spiele zu genießen. Das ist ein besonderes Privileg, gerade wenn man dann halt zu dritt rausfährt und sich nicht immer zu viel Gedanken machen, ich muss jetzt wieder aufsteigen, ich muss das und das.
Aber worüber du ja schon sprechen kannst, weil du weißt ja, wie du als Schiedsrichter warst und jetzt bist, so konkret auf dem Feld, was hast du so für, in Anführungsstrichen, wenn du jetzt drauf blickst, so für Anfängerfehler gemacht in der Spielleitung, im Umgang mit Spielern, mit Trainern und so weiter und so fort?
Ich glaube, der größte Fehler, so den ich immer gemacht habe, ich war sehr emotional. Bin ich immer noch als Schiedsrichter, aber mich hat das wirklich geärgert, wenn ein Spieler mich in der Situation vielleicht mal angeschrien hatte, zu Unrecht, habe ich auch zurückgeschrien. Also ich war da immer sehr laut, sehr emotional und ich glaube, das hat mir auch Konzentration geklaut. Ich hatte dann glücklicherweise immer Assistenten, die auch zwischendurch gesagt haben, Florian, fahr mal runter, atme mal durch. Aber das ist, glaube ich, so, was ich versucht habe, die letzten Jahre ein bisschen anzupassen und dann vielleicht auch mal anders zu reagieren. Also nicht Lautstärke mit Lautstärke, sondern ja, das einfach so ein bisschen vielleicht auch mal runterschlucken.
Naja, ich erinnere mich auch an einen Schiedsrichter bei uns im Kreis, der auch auf Emotionalität mit Emotionalität reagiert hat. Und da war man als Spieler fast ein bisschen überrascht, weil man das gar nicht so kannte. Und ich sag mal so, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, ich glaube nicht, dass ihm das, zumindest bei uns Hanseln da in der Kreisbezirksliga, dass ihm das so brutal geschadet hat. Also irgendwie dachte man plötzlich, ach guck, der gibt ja hier, also das ist, glaube ich, ein sehr schmaler Grat einfach.
Absolut,
ne?
Ja. Genau, also zwischendurch ist das immer mal. Ich werde auch jetzt noch laut, aber man muss, glaube ich, schon ein bisschen noch gucken, dass wir als Schiedsrichter vielleicht auch mal Ruhe reinbringen müssen. Jetzt Beispiel gestern hilft es, glaube ich, nicht, wenn ich dann in der Rudelbildung, wo die Spieler sich anschreien, auch noch mitschreie. So als Paradebeispiel. Und ich glaube, das habe ich die letzten Jahre so ein bisschen verändert oder ich habe es zumindest versucht.
Dann skizzier mal, du hast jetzt also gesagt, in welchen Ligen das Ganze begann. Und dann kamen ein paar gute Jahre. Wie gingen diese Steps, die dann irgendwann tatsächlich so auch mal rangeschmeckt haben an den Profifußball?
Ich hatte tatsächlich so anderthalb Jahre. Also ich war Bezirksliga-Schiedsrichter, das war dann so 2012. Und dann bin ich in die Landesliga aufgestiegen und ich bin dann tatsächlich in einem Jahr mehr oder weniger von der Landesliga in die Regionalliga. Und wir haben sogar noch in Westfalen eine Westfalenliga. Also es waren dann wirklich drei Ligen. Was eigentlich so jetzt nicht geht. Sören Storks, bei dem ist das damals auch so gelaufen. Also der ist auch in einem Jahr so diese drei Ligen. Das heißt, Probespiele, dann im Winter schon aufgestiegen und am Ende der Saison quasi eine Liga übersprungen. Das hat mir natürlich dann geholfen. Dann war ich mit 22 in der Bezirksliga, mit 23 auf einmal in der Oberliga. Das war schon so sehr besonders. Und dann bin ich, beziehungsweise von der Landesliga in der Regionalliga, ich glaube, so war der Sprung. Und dann war ich halt mit 2014 war das, glaube ich, war ich dann Regionalliga-Schiedsrichter. Da hat es dann ein bisschen gedauert. Kennst du ja auch dieses Thema, das, was die Spieler und Mannschaften auch haben. Wir haben halt nur eine dritte Liga und ganz viele Regionalligen. Das ist natürlich auch ein Schiedsrichterproblem. Das ist dann schon ein bisschen schwer aufzusteigen. Hat dann auch bei mir 5 Jahre gedauert. Ich war Drittliga-Assistent schon zwischendurch, aber als Schiedsrichter dann erst 2019. Ja, und dann habe ich 3 Jahre in der dritten Liga gepfiffen. Bin dann 2022 in die zweite Liga. Und dann jetzt waren dann wirklich nur 2 Jahre in der zweiten Liga, ging es dann jetzt nochmal in die erste Liga hoch.
Wobei sogar dein erstes Bundesligaspiel, kommen wir gleich noch zu, da waren es ja noch nicht mal die 2 Jahre, weil das ja ein bisschen vorgezogen war. Du hast vorhin gerade den kleinen Satz gesagt, zum Glück noch ohne Beobachtung. Ich finde, das ist ein ganz spannendes Feld, wo es vielleicht auch mal interessant ist für auch vor allem auch ambitionierte Schiedsrichter, Schiedsrichterinnen. Wie sehr muss man sich daran gewöhnen, dass man eigentlich, so stelle ich mir das zumindest vor, bei jedem Spiel so ein bisschen wie bei einer Fahrprüfung auch immer einen hat, der danach guckt, ob alle Kreuze richtig gesetzt wurden oder alle Pfiffe. Also das ist ja schon, also ich bin Gott froh darüber, dass ich aus diesen Prüfungssituationen mittlerweile raus bin, und als Schiedsrichter, gerade wenn man dann aufsteigen möchte und ambitioniert ist, hat man eigentlich eine Dauerprüfsituation, weil das ist erstmal eine Prüfsituation auf dem Feld mit den beiden Mannschaften, die man handeln muss, aber danach wird auch nochmal abgeprüft mit einem, der so von der Metaebene drauf guckt.
Ja, absolut. Also es ist ja mittlerweile so, dass man im DFB-Bereich auch als Bundesliga-Schiedsrichter beobachtet wird, wenn man in der dritten Liga pfeift. Es war vor ein paar Jahren noch anders, aber es werden halt mittlerweile alle Spiele beobachtet, und deswegen hat man durchgehend diese, ich würde schon sagen, etwas besondere Drucksituation, ist einfach so. Ich pfeife auch sehr gerne noch mal in der Oberliga, Westfalenliga, auch mit jüngeren Assistenten vielleicht aus dem Kreis. Dann schon auch mal angenehm, wenn man, klar, man muss trotzdem seine Leistung bringen, aber wenn man weiß, nachher wird nicht jede Szene noch mal rausgeholt und vielleicht noch mal auf dem Video mit Videomaterial noch mal angeschaut. Im DFB-Bereich muss man sich da einfach dran gewöhnen. Und ich glaube, da haben sich auch alle mittlerweile dran gewöhnt. Ich meine, wir haben eh so viele Kameras, es fällt eh alles auf. Und ob dann noch jemand nachher, ob das ein Problem ist, dass noch jemand nachher da sitzt und sagt, es war falsch, oder ob das nur alle wissen, ich glaube, das ist dann auch egal.
Ja. Warum, also ist das tatsächlich ein Grund, warum du gerne noch mal Oberliga oder sowas pfeifst? Oder ist das einfach, liegt es einfach daran, dass du gerne Spiele leitest?
Ich glaube, das ist der Hauptgrund, dass ich gerne einfach Spiele pfeife. Ich mache das sehr oft, wenn ich am Wochenende in der Bundesliga Vierter Offizieller bin am Samstag. Dann schreibe ich bei uns den Schiedsrichter Obmann an und frage, ob er am Sonntag noch ein Spiel für mich hat. Ja, das ist dann Landesliga, Westfalenliga, Oberliga, irgendwas im Verband. Freut mich zum einen auch nochmal mit Assistenten rauszufahren, die ich vielleicht schon früher kenne, die man jetzt natürlich dann in der dritten, zweiten Liga nicht mehr mitnehmen kann. Aber auch junge Assistenten, die freuen sich dann meistens natürlich auch. Und ich finde das einfach eine schöne Mischung. Ja. Mhm.
Du hast deinen Weg skizziert, der 2014 Regionalliga jetzt dann fest in der Bundesliga geendet ist. Es sind nur 10 Jahre. Wie schnell sind die vorbeigezogen? Die fühlen sich nicht an wie 10, oder?
Nee, also auch als du gerade das Alter wieder gesagt hast. Gut, jetzt muss man noch zu meiner Entschuldigung sagen, das ist erst seit 2 Wochen so mit den 34.
Herzlichen Glückwunsch nachträglich.
Es ist schon, wie du sagst, also es ist verflogen. Also ich kann mich noch an die ersten Regionalligaspiele und alles genau erinnern. Und wenn du jetzt sagst, das sind 10 Jahre, ja, und die sind es tatsächlich. Es ist schon erschreckend, und vielleicht passt der Satz, den ich am Anfang gesagt habe, dann nochmal besser, dass man wirklich die Zeit genießen sollte, auch die Spiele, weil es geht schon auch schnell rum. Da muss man ehrlich sein, ja.
Was würdest du sagen, war der größte Sprung von welcher in welche Liga? Also war es dann wirklich, wenn man das erste Mal in der Regionalliga angekommen ist, und ab dann ist es eigentlich einfach eh schon Top-Level und es wird nur immer noch mal ein bisschen schneller und man muss ein bisschen aufmerksamer sein? Also die Anforderungen an eine Spielleitung verändern sich ja, wenn man aufsteigt.
Also ich würde für mich sagen, klar, also von Bezirksliga zu Landesliga ist immer groß, wenn du vorher alleine bist und dann mit 3 Leuten. Ich würde sagen, für mich war so der größte Sprung von der Regionalliga zur dritten Liga, weil erstmal ist man dann neu auf der DFB-Ebene, neue Beobachter und das Videomaterial. Das ist halt schon ein Unterschied. Also in der Regionalliga, muss man ehrlich sein, da kann man auch mal mit einem falschen Strafstoß durchkommen. Ja, dann sitzt der Beobachter weit weg, hat kein Videobild. Das klappt in der dritten Liga nicht mehr so richtig. und da muss man schon sagen, da haben wir schon viele Kameras, selbst in der Liga. Und das war, glaube ich, so der größte Unterschied. Klar, vom Tempo ist ja in jeder Liga doch nochmal was anderes. Zweite Liga und auch jetzt Bundesliga, auch wenn wir eine sehr gute zweite Liga in Deutschland haben, das merkt man dann doch nochmal, dass das alles noch ein bisschen schneller ist. Ja.
Das mit dem Gespann unterwegs sein klang jetzt schon mehrfach an. Ich glaube, ich habe an dieser Stelle noch nie gefragt, wie sehr man sich eigentlich umgewöhnen muss als Schiedsrichter, wenn da plötzlich 2 sind, die natürlich deine Unterstützung sind, aber man muss ja auch mit ihnen zusammenwerkeln.
Ja. Ja, ist schon, also die ersten Spiele damals waren sicherlich, also erstmal ist der Laufweg ja auch ganz anders, und genau wie du sagst, man muss sich ja auch an seine Assistenten gewöhnen. Deswegen hat man ja in dem DFB-Bereich eigentlich auch feste Assistenten, damit man gerade eingespielt ist. Das ist in den unteren Ligen ja eher anders. Da wird auch mal ein bisschen zusammengewürfelt. Und das ist schon wirklich eine Umstellung. Es hilft einem natürlich, aber klar, man muss dann auch immer genau überlegen, wie gut kenne ich den einen Assistenten? Kann ich da jetzt blind vertrauen? Ist dann schon schwierig, und ja, da gehört viel dazu, dass das, glaube ich, dann immer noch reibungslos läuft.
Ich bin ja unter anderem, also ich bin für mehrere Sender so im Live-Fußball tätig, unter anderem für Magenta Sport. Und hat Knut Kircher gestern so ein paar Einblicke gegeben in den Funkverkehr der Schiedsrichter. Das finde ich hochspannend und deswegen habe ich das auch noch so präsent. Was würdest du sagen, bist du jemand, der sehr viel mit seinen Assistenten kommuniziert während des Spiels?
Eher ja als nein. Ich glaube, bei mir ist das schon so relativ, ich würde sagen, wenn man es so vergleicht mit anderen Bundesliga-Schiedsrichtern, so im Mittelwert. Es gibt schon viele Teams, die sehr viel sprechen, auch welche, wo fast gar nichts ist. Ich kann zum Glück relativ gut filtern, wenn was von außen kommt. Also ich sage auch dann immer den Assistenten, bitte sagt mir eure Meinung. Ich kriege es auch hin, wenn jemand sagt, das ist Ball gespielt und ich finde, das ist ein klares Foul, dass ich das pfeifen kann. Das ist ja sonst manchmal auch ganz schön schwer. Aber bei mir würde ich sagen, also es ist eher mehr als weniger, aber ich versuche das schon relativ so, ja, im Mittelwert vielleicht.
Und was sind dir oder was sind die Dinge, die für dich wichtig sind, die du von deinen Assistenten haben möchtest als Input?
Also abstrakt erstmal ist mir einfach wichtig, dass jeder seine Meinung sagt. Klar ist immer schön, der Idealfall ist, es gibt einen Foul im Strafraum und der Assistent sagt mir, das ist ein klarer Strafstoß. Das klappt natürlich meistens nicht so, sondern ist vielleicht erstmal, ja, ich sehe da einen Fußtreffer oder für mich wird der Ball nicht gespielt. Also quasi, dass man so Puzzlestücke von außen kriegt. Und dann versuche ich das halt so ein bisschen zusammen zu puzzeln. Das ist eigentlich häufig, gerade so bei diesen, ja, bei den härteren Foulspielen, da ist es ganz selten, dass man einer wirklich sagt, ah ja, das ist eine rote Karte, der trifft den jetzt mit den Stollen am Schienbein. Es geht so schnell alles und dann versucht man vielleicht mit so kleinen Einzelbewertungen das irgendwie so hinzubekommen. Und sonst, ansonsten vielleicht noch konkret, also eine Sache kann ich gar nicht, und zwar kann ich mir beim Vorteil nicht merken, welcher Spieler das Foul gemacht hat. Ich kriege das nicht hin. Ich habe es lange versucht, da hinterher zu gucken. Und dann kommt der nächste Zweikampf. Und da sage ich immer den Assistenten und auch dem vierten Offiziellen, ich brauche die Nummer, gerade wenn es dann natürlich eine gelbe Karte gibt. Ja, also wenn du mal bei mir mitfährst, das kriege ich auf jeden Fall nicht alleine hin.
Ah, wunderbar. Das ist aber auch, das ist tatsächlich auch einfach mal schön zu hören. Und dafür gibt es ja dann auch den Support, ne? Also wenn man dann sich da so ein bisschen Unterstützung holen kann, dann umso besser. Weil du vorhin gesagt hast, dass du immer noch emotional bist und so weiter. Nutzt du diese ganze Funkgeschichte auch, um, dass man sich als Gespann noch mal pusht, wenn man irgendwie nach ein paar Minuten, da geht es euch ja manchmal nicht anders als Spielern, das Gefühl hat, wir haben uns noch nicht ganz so gestrafft, wie wir das wollen, jetzt zu Beginn der zweiten Halbzeit?
Ja, absolut. Also ich erwische mich da selber, dass man vielleicht auch die letzten Minuten noch mal, auch gestern so in der 90. Minute sagt, Jungs, seid noch mal da, wir haben noch 4 Minuten Nachspielzeit, hier kann noch alles passieren. Nicht mehr, dass es 4-4 ausgeht, aber Elfmeterszene und sowas, das mache ich schon relativ oft. Und ich merke auch, dass die Assistenten dann nochmal sagen, komm, zieh nochmal an bei so einem letzten Sprint, hol nochmal alles raus. Das ist schon ein großer Faktor, das stimmt.
Ich habe es vorhin so leicht angedeutet, im vergangenen April, obwohl du da offiziell noch Zweitligaschiedsrichter warst und eben noch nicht mal diese 2 vollen Saisons hattest, bist du zu deinem Bundesliga-Debüt gekommen, Hoffenheim gegen Augsburg. Es wurde so ein bisschen, das fand ich damals ganz süß, ehrlicherweise, von Lutz Michael Fröhlich, dem damaligen Schiri-Boss, als Schnupperpartie bezeichnet. Ich weiß gar nicht, ob dir das im Nachhinein so recht war, aber so haben zumindest alle verstanden, was irgendwie auch der Gedanke dabei war, obwohl du eben noch gar nicht fest in diesem Bundesliga-Kader drin warst. Nimm uns mal mit rein. Wir gehen mal so ein bisschen durch dein Derby, also durch dein Debüt. Wie hast du davon erfahren?
Erfahren habe ich davon tatsächlich im Urlaub. Es war Länderspielpause. Ich war auf Sri Lanka und da kam dann der Anruf fast so ein bisschen, ja, einfach so relativ normal. Ja, du hast ja nächste Woche das und das Spiel. Welche Assistenten willst du denn mitnehmen? Und da musste ich auch erstmal so nachfragen, Bundesliga, und das war gar nicht so klar vorher irgendwie kommuniziert. Ich hatte dann halt diesen Anruf bekommen, ja, wir wollen das jetzt versuchen, dass du das Spiel mal pfeifst. Und danach muss ich sagen, die 10 Tage, das hat mich schon, ja, das war schon emotional eine etwas anstrengende Zeit. Ich bin dann auch irgendwie so jemand, also mein Körper sagt in so Stresssituationen vielleicht auch, man wird ein bisschen krank oder man ist so ein bisschen angeschlagen. Und ich muss sagen, die Woche vor dem Spiel, gerade als es dann öffentlich geworden ist mit Kickerbeiträgen und so, da ist der Druck halt hoch, weil es wissen alle auf dem Feld, alle 22 Spieler, der pfeift dir normal nicht. Und da muss man sagen, auch wenn dann durch Lutz Michael Fröhlich und auch dann damals durch den Beobachter gesagt wurde, das ist jetzt nicht das alles entscheidende Spiel, man weiß natürlich, dass das eine relativ hohe Bedeutung hat. Und da war schon eine sehr besondere Drucksituation, ja.
Und dann war der Urlaub nicht mehr ganz so entspannt?
Nee, obwohl es schon so war. Also erstmal die Vorfreude, das hat im Urlaub noch ganz gut geklappt. Und dann erst als ich wiedergekommen bin, dann hatte ich noch eine Woche Pause. Es war dann eher so die 5-6 Tage vor dem Spiel, wo dann wirklich, ja, umso näher es gekommen ist, da wusste man dann schon, es ist Bundesliga. Und ja, da war die Anspannung wirklich groß.
Wie lief das Reinschnuppern dann?
Lief dann wirklich gut. Also ich hatte jetzt, muss man jetzt auch sagen, mit dem Spiel, da wurde ja auch vorher ein bisschen diskutiert, da ging es um die internationalen Plätze, ob das das richtige Spiel ist. Am Ende war es, haben es beide Mannschaften mir auch sehr einfach gemacht. Hoffenheim gegen Augsburg war das ja. War jetzt kein hartes Spiel, keine ganz kritischen Szenen. Ich hatte glücklicherweise sogar noch ein Vorteiltor. Das ist ja immer ganz nett, wenn man sowas hat und dann im Debüt. Und das hat wirklich sehr gut geklappt. Auch mit den Assistenten zusammen, hat sie ja auch eben angesprochen, ist dann auch wichtig. Und lief schon wirklich sehr rund, muss aber auch sagen, dass es mir nicht ganz so schwer gemacht wurde.
Kickernote 2,5. Zitat, ein gutes Debüt eines aufmerksamen Schiedsrichters, der ohne große Gesten auskam und mit seinem Team in fast jeder Szene richtig entschied. Passt, ja?
Das hört sich doch sehr gut an. Ja, hatte ich gar nicht mehr so vor Augen, aber das hört sich doch gut an.
Was ich interessant an diesem Zitat übrigens finde, ist ohne große Gesten. Jetzt muss ich gestehen, dass ich dich nur ein paar Mal im Stadion, also noch nicht oft im Stadion, wirklich mal 90 Minuten auch vor der Nase hatte. Ohne große Gesten. Bist du, du hast vorhin gesagt, bist schon immer noch emotional, aber versuchst ein bisschen runterzufahren, dann hier und da auch. Versucht man bewusst auf die ganz großen Gesten zu verzichten? Also ich nehme jetzt mal nur diesen Ausschnitt aus dem Zitat als Aufhänger. Ist das was, woran man vielleicht als Schiri auch gezielt über die Jahre arbeitet? Du hast es gesagt, irgendwann hast du ganz viel Videomaterial, wo du auch dich selbst siehst im Umgang mit Spielern. Wie wirkst du, wie trittst du auf? Hast du da ein besonderes Auge drauf gelegt im Laufe der Jahre?
Ein bisschen schon. Also ich glaube, ich habe nie so ganz viel Gestik gehabt. Ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich besonders wenig habe. Aber eine Sache zum Beispiel, ich habe öfters mal, wenn der Ball gespielt wurde, mache ich jetzt immer noch, aber sehr deutlich angezeigt, der Ball wurde gespielt. Und da wurde dann immer mal gesagt, ja, lass das vielleicht weg, weil es gibt ja auch die Situation, dass es dann zwar kein Foul ist, aber der Ball wurde gar nicht gespielt. Dann habe ich das aber deutlich gezeigt, da vielleicht ein bisschen weniger, weil ich kann eigentlich nur verlieren. Mhm. Weil wenn es ein Foul ist, dann hilft es ja nicht, dass ich angezeigt habe, Ball war gespielt, stimmt ja dann nicht. Da habe ich schon versucht, das ein bisschen weniger zu machen. Ansonsten achte ich jetzt, glaube ich, nicht konkreter drauf bei meinen Spielen, dass ich bestimmte Gestik lasse oder halt dann doch mache.
Jetzt hat das Reinschnuppern gut geklappt. Und was macht Florian Exner dann, um ein gutes Bundesliga-Debüt zu zelebrieren?
Ich glaube, ich war so fertig nach dem Spiel. Also erstmal musste ich noch 4 Stunden nach Hause fahren. Das ist in Hoffenheim auch relativ schwierig, mit dem Zug da wegzukommen. Mhm. Und ich glaube, danach ins Bett gelegt und todmüde eingeschlafen. Also da ist nicht mehr wirklich viel passiert danach.
Ja, okay, ja, es ist der Klassiker, ne? Wenn viel Anspannung da ist, fällt auch viel Anspannung ab. Und dann ist meistens nicht mehr viel Spannung übrig.
Das ist tatsächlich so. Das ist dann leider so, ja.
So, und dann folgte irgendwann die Meldung, der Exner übernimmt einen festen Platz im Bundesliga-Kader. Dann auch noch den von Marco Fritz, also von einem sehr, sehr alteingesessen und steigt in die Bundesliga auf. Auch da interessiert mich, wie du davon erfahren hast, was so die ersten Reaktionen waren, was so zuerst in deinem Kopf abging.
Also es hatte sich natürlich, ich will jetzt nicht sagen angedeutet, aber man wusste natürlich mit diesem Probespiel, okay, man ist da jetzt sehr gut im Rennen. Und ich habe dann irgendwann eine Nachricht bekommen, dass ich zum Teams-Meeting eingeladen werde mit Rainer Wertmann. Das ist der Chef der zweiten Liga und mit Lutz-Michael Fröhlich. Da war ich jetzt schon ganz guter Dinge, dass das eher ein positives Gespräch ist. Wurde mir jetzt nicht kommuniziert. Aber auch wenn man dann vielleicht so ein bisschen, mit rechnen nicht, aber wenn man die Hoffnung hat, dass es klappt, muss ich sagen, als dann wirklich es ausgesprochen war, da ist mir dann doch ein großer Stein nochmal irgendwie vom Herzen gefallen, weil gerade wenn man selber sieht, wie gut es eigentlich gelaufen ist in dem Jahr und klar, dann kommen viele andere Schiedsrichter und sagen, ja, du steigst ja sowieso auf, man hört dann von außen schon, das ist ja alles klar und man selber ist dann ja doch eher ein bisschen defensiv und ja, muss dann natürlich auch warten bis zur abschließenden Meldung, aber das war dann kurz vor, es war Ende Mai, glaube ich, kurz bevor es auch öffentlich verkündet wurde, habe ich es dann auch erst erfahren, ja.
Also an dieser Stelle auch dazu nochmal herzlichen Glückwunsch, dass du jetzt fest in der Bundesliga mit dabei bist und wir uns hoffentlich in dieser Saison noch ab und zu mal im Stadion über den Weg laufen. Hat man in einem Sommer vor der ersten, ich nenne es jetzt mal echten Bundesliga-Saison, das Gefühl und muss man sich ein bisschen bremsen, dass man nicht zu viel macht? Also dass ich jetzt nicht sage, jetzt erstes Jahr Bundesliga, jetzt wird körperlich aber den ganzen Sommer über nochmal richtig attackiert und dann verletzt man sich, das wäre der Super-GAU gewesen.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich habe wirklich sehr viel gemacht, wo dann auch mein Athletiktrainer hier in Münster gesagt hat, jetzt mach vielleicht auch mal einen Tag nichts. Ich war dann wirklich jemand, der eigentlich jeden Tag was machen wollte, weil ich gesagt habe, ich will das Maximale an Vorbereitung tun, was ich dann auch machen kann. Viele Sachen können wir nicht beeinflussen. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen zu viel gemacht, aber habe dann auch auf meinen Körper gehört und der hat eigentlich jetzt auch keine Signale gesendet, dass ich es anders machen sollte. Und hat dann jetzt auch ganz gut geklappt. Aber klar, das ist ja so der Super-GAU. Sind ja jetzt auch gerade wieder ein paar Schiedsrichter verletzt, wenn man dann die ersten Monate ausfällt. Ist jetzt glücklicherweise nicht passiert. Mhm.
Da reden wir dann also über die Vorbereitung auf eine Saison. Wie sieht dein Pensum während einer laufenden Saison wirklich in diesen klassischen Wochen aus? Du bist am Wochenende im Einsatz und dann folgt die Woche drauf der nächste Einsatz. Wir werden gleich noch darüber reden, was du eigentlich parallel auch jobtechnisch noch machst. Aber wie viel arbeitet ein Bundesliga-Trainer zwischen den Spielen?
Bundesliga-Schiedsrichter. Trainer, ja. Auch wahrscheinlich nicht so viel. Also es ist schon relativ viel Training. Man kann eigentlich sagen, dass jeden Tag was ansteht. Wir haben natürlich auch zwischendurch Online-Meetings, dann mittlerweile relativ oft in Frankfurt beim DFB-Campus. Es ist schon eigentlich jeden Tag was. Klar, mal ist es nur abends das lockere Auslaufen, eine halbe Stunde nach der Arbeit. Und dann versucht man das schon was zu machen. Jetzt ist es bei mir so, dass ich die letzten Wochen, Monate auch etwas überraschend für mich schon international eingesetzt werde. Nicht als Schiedsrichter, aber als vierter Offizieller. Mhm. Unter anderem, jetzt heute der 21. geht es jetzt übermorgen auch wieder zum Spiel. Man ist dann schon viel unter der Woche da auch weg. Zuletzt war ich in Zagreb, sogar in der Champions League. Und klar, dann ist man 3 Tage unter der Woche weg, kommt nach Hause und dann ist schon wieder Wochenende. Also da dreht sich schon quasi eigentlich alles um dieses Geschäft Fußball. Das muss man ehrlich sagen.
Dinamo Zagreb gegen AS Monaco, 2-2. Dann sehe ich hier auch Nations League, ne? Nordmazedonien gegen Armenien zum Beispiel in der Übersicht so deiner Einsätze, Conference League Quali. Das ist dann, also wenn man die Nachricht bekommt, man darf in die Bundesliga hoch, fest, ist das, glaube ich, schon toll. Und das ist dann das i-Tüpfelchen obendrauf, oder? Diese internationalen Einsätze?
Ja, wahrscheinlich schon. Vor allem, das war jetzt wirklich auch komplett unerwartet. Also die erste Ansetzung kam dann auch relativ kurzfristig, weil jemand ausgefallen ist. Und jetzt, dass das jetzt so schnell, ich glaube, eigentlich ist so die Regelung, dass man 2 Jahre in der Bundesliga gepfiffen haben muss, um dann eingesetzt zu werden, wenn man kein FIFA-Schiedsrichter ist. Und das ging dann jetzt relativ schnell und jetzt auch sehr regelmäßig. Und das ist dann schon so in der Wochengestaltung natürlich eine totale Veränderung. Auch mit Training muss man dann erstmal ein bisschen gucken, wie man das alles hinkriegt. Aber klar, man kommt dann am Freitag wieder und muss dann sich direkt vorbereiten aufs Wochenende.
Wie war denn der Trip nach Zagreb zum Beispiel? War das war der erste richtige Champions-League-Trip, ne?
Das war tatsächlich das erste Champions-League-Spiel, genau. Lustigerweise auch für den Schiedsrichter, der war ja auch schon bei dir, der Harm. Also das war, und ich glaube, für einen Assistenten auch noch, für den Dominik Schaal. Also das war so eine richtige Debütrunde. War natürlich tolle Erfahrung. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen was damals gesehen hast. Es hat natürlich durchgehend geregnet. Wir waren alle klitschnass. aber trotzdem war es eine sehr tolle Erfahrung. Champions League ist schon was Besonderes. Die Hymne da vorher zu hören, das muss man wirklich so festhalten, ja.
Was bist denn du für ein vierter Offizieller?
Meinst du jetzt, eigentlich müsste man jetzt die Trainer fragen, ne? Ob ich mit denen klarkomme. Also ich bin schon jemand, der versucht so auf Augenhöhe, ich duze mich auch mit eigentlich allen Trainern. Ich frage natürlich vorher, wie wir es machen sollen. Bei dem Spiel hatte ich jetzt auch doppelt Glück, dass beide Trainer Deutsch gesprochen haben. Das macht es natürlich auch noch ein bisschen einfacher. Aber ich versuche schon so auf Augenhöhe eher das lockere Gespräch. Klar, wenn Sachen passieren, die nicht gehen, hatte ich jetzt auch in meinem ersten Bundesligaspiel dieses Jahr. Dann gab es auch mal eine rote Karte für die Bank. Das kann dann auch mal passieren. Aber eigentlich versuche ich vor allem als vierter Offizieller schon ja eher das ruhige Gespräch, mal ein bisschen lockerer, um da vielleicht dann Anspannung rauszunehmen.
Wieder auf deine Saison als Hauptschiedsrichter gucken, dann sehen wir da Kiel-Wolfsburg, Mainz-Heidenheim, bei dem letzten Spiel dann auch mal 2 Platzverweise, auch relativ viel Unruhe, wenn ich mich noch dran richtig erinnere. Ist das dann so ein Moment, wo man endgültig merkt, auch so, was dann danach so kommt an Berichterstattung dazu, so, das ist jetzt Bundesliga, da muss man sich auch mal durch Spiele durcharbeiten und merkt dann auch die Wirkung, die diese erste Liga auch auf den Schiedsrichter hat?
Ja, absolut. Das war jetzt natürlich wirklich so die Feuertaufe. Das waren jetzt wirklich 2 Spiele, auch mit vielen Karten, die wirklich auch zur Sache gingen. Was vielleicht nicht immer so erwartbar war jetzt bei der Begegnung. Das waren jetzt wirklich 2 Spiele. Wenn man dann sieht, dass ich dazwischendurch mit Kaiserslautern gegen HSV ein relativ ruhiges Spiel habe. Also das war jetzt wirklich schon sehr anspruchsvoll, wie du jetzt auch sagst, 2 Feldverweise. Ja, und dann merkt man wirklich, man ist da jetzt Peter Sippel hatte mich nach dem ersten Spiel angerufen, hat dann gesagt, ja, willkommen in der Bundesliga. so muss jetzt nicht jedes Spiel sein. Ich hoffe, es wird jetzt auch mal wieder ein bisschen ruhiger. Aber die beiden Spiele waren jetzt natürlich schon sehr intensiv.
Ja, jetzt ist, Florian, jetzt ist Schluss mit Schnuppern. Jetzt wird's
ja. Leider. Ja.
interessant übrigens, dass du das vorhin sagst. Ich habe dir gerade eben vor 5 Sekunden bin ich dir bei Instagram gefolgt, weil ich bei den meisten Schiedsrichtern immer gar nicht davon ausgehe, dass sie Instagram überhaupt haben. Wichtigste Frage: Hast du, kann man dir noch Nachrichten schreiben? Weil das ist das Erste, was ich als Bundesliga-Schiedsrichter ausmachen würde.
Kann man schon, ja.
Krass, okay. Und wie ist so die Feedback-Kultur im Internet?
Ja, man muss wirklich sagen, also das Gute ist ja bei Instagram, man sieht das ja dann meistens unter Nachrichtenanfragen, außer es schreiben einen Freunde. Und man muss sagen, bei bestimmten Spielen, da hat man nachher 80 Anfragen und man weiß genau, um was es geht. Mhm. Da muss man jetzt auch ehrlich sein, da sind dann Beleidigungen drin und alles, die lese ich mir natürlich nicht durch. Ich habe es schon an, weil auch mal öfters jüngere Schiedsrichter schreiben, die ein paar Fragen haben oder Autogrammanfragen kommen dann auch mal. Und jetzt letzte Mal hatte mich sogar jemand am Trikot gefragt, was dann auch mal möglich war. Deswegen habe ich es schon noch an. Aber vielleicht sage ich dir auch in einem Jahr nach irgendeinem Spiel, wenn dann vielleicht mal 500 Anfragen sind oder 1000, dass man dann vielleicht das auch abstellt.
Mhm. Mal gucken. Okay. Muss man eigentlich auch so ein klein wenig, vielleicht auch in den Jahren davor, den eigenen Freundes- und Bekanntenkreis zügeln, dass die dir nicht auch ständig noch irgendwas schicken, was irgendwie deine Spiele angeht? Oder sind die sensibel genug, um zu wissen, bestimmte Dinge schickt man auch einfach nicht? Selbst wenn man sich eigentlich nur mit dir zusammen vielleicht über irgendwas ein bisschen dusselige Schlagzeile oder so lustig machen möchte.
Ich würde sagen, so enger die Freunde sind, umso mehr wissen die, dass die vielleicht so 2-3 Tage nach dem Spiel sich nicht melden sollen, wenn es mal schlecht liegt. Weil das merkt man tatsächlich. Auch meine Mama ist da, das merkt man richtig so, wenn die guckt dann auch fast alle Spiele und wenn es dann wirklich mal zur Sache ging, dann kommt dann auch 2 Tage nichts und dann muss ich anrufen. ich glaube, man hat da schon ein Gespür und klar hilft es mir nicht, wenn dann einen Tag nach dem Spiel irgendein Zeitungsartikel mir geschickt wird mit Überschrift, habe ich selber im Zweifel gelesen. Das stimmt schon. Also manchmal passiert das, dass man so Nachrichten kriegt, aber ich glaube, die meisten haben da schon auch ein Gespür für.
Hast du das Gefühl, seitdem du fest in den Bundesliga-Kader aufgestiegen bist, dass du anders wahrgenommen wirst?
Ich glaube schon, dass so ein bisschen ja, die Bekanntheit einfach auch ein bisschen gestiegen ist. Ich glaube, das ist schon so, dass man vielleicht auch mal öfters Anfragen kriegt, Autogrammanfragen oder auch vom Stadion, können wir nochmal ein Foto machen. Das ist schon so, weil da ist einfach die Bundesliga nochmal, ja, ist eine Liga über der zweiten Liga. Gut, ist jetzt nicht überraschend, aber das ist, glaube ich, schon noch mal ein bisschen mehr im Fokus und da habe ich schon das Gefühl, dass das so ein, ja, einfach noch mal ein bisschen mehr geworden ist.
Und wenn du es vergleichst, ich meine, die Stichprobe ist jetzt noch klein, die wird jetzt größer werden, immer weiter, aber auch mit diesem Schnupperspiel, du hast vorhin gesagt, schönerweise haben dir das die Teams leicht gemacht, aber jetzt bist du ja quasi ein fester Bundesliga-Mensch, also spürst du es vielleicht in irgendeiner Art und Weise bei Trainern oder Mannschaft oder war das dazu einfach auch zu klein, die Stichprobe vorher?
Wahrscheinlich ist es schon sehr klein gewesen, aber ich glaube schon, dass es mir hilft, wenn ich jetzt in der zweiten Liga pfeife, dass erstmal auf dem Papier Bundesliga-Schiedsrichter steht. Das hat man auch gestern gemerkt, da kommen am Anfang schon ein paar, ja, du pfeifst ja in der Bundesliga. Die haben sich dann im Zweifel nicht richtig informiert, weil dann wüsste, dass ich 3 Spiele habe. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so das ganz große Merkmal, aber ich glaube schon, dass einem das hilft. Also das sehe ich auch, wenn ich in der unteren Liga pfeife. Klar, dann habe ich das DFB-Zeichen auch noch auf der Brust. Das hilft einem natürlich und das ist einfach so, ja.
Du hast gerade gesagt, wenn man dir einen Zeitungsartikel schickt, hast du ihn im Zweifel vielleicht auch selber gelesen. Muss man sich trotzdem auch ein bisschen versuchen, fernzuhalten von allem? Also, dass man jetzt nicht kommt, das komplette Paket sich quasi gönnt nach jedem Spiel?
Genau. Also, ich mache es manchmal noch, dass ich nach dem Spiel sogar dann vielleicht meinen Namen mal google, um zu gucken, okay, welche Einträge sind da jetzt gerade gekommen. Aber eigentlich muss man es lassen. Gerade bei so Spielen, wo es dann ja turbulenter war. Ich meine, da ist die Medienberichterstattung dann auch nicht immer so ganz positiv, klar. Und ich denke, auch das werde ich demnächst ein bisschen runterfahren, weil es hilft mir ja letztlich auch nicht. Klar, man will wissen, wie das Echo so ist. Aber ob man dann jeden Zeitungsartikel auch vielleicht von den kleineren Boulevardblättern lesen muss, ich glaube, das müsste man dann irgendwann zur Seite schieben.
Wie sieht dein typischer Spieltag aus? Vom Frühstück bis dann so auch, was passiert so im Stadion? Das interessiert mich vor allem auch immer so, bevor es dann losgeht.
Ich glaube, relativ normal. Also wir frühstücken immer, das mache ich eigentlich immer so um 9.30 Uhr, so die feste Zeit. Außer wenn man in der zweiten Liga um 13 Uhr los muss, dann ist es ein bisschen schwierig, weil 13 Uhr Anstoß, ich meine, ist schon 10.30 Uhr Abfahrt im Hotel. Mhm. Genau, aber frühstücken, dann oft noch eine kleine Runde spazieren gehen, gerade bei den 15.30 Uhr Spielen in der Bundesliga. Ich habe jetzt keine besondere Vorbereitung mehr im Hotel, dass ich mit den Assistenten nochmal über das Spiel spreche. Das mache ich dann alles im Stadion. Ja, und dann ist die Anreise. Und dann geht es als erstes raus zum Soundcheck. Wir müssen ja dann immer sowohl untereinander gucken, dass alles klappt mit dem Sound, als dann auch irgendwann im VAC in Köln, dass das funktioniert. Das wird mittlerweile erst kurz vorm Anstoß gemacht, aber das war sonst auch noch so 2 Stunden, 1,5 Stunden vorher. Ja, und dann ist auf dem Feld, mache ich immer die Besprechung. Ich finde das immer ganz, ganz schön, schon die Atmosphäre, auch wenn keine Zuschauer da sind, schon so ein bisschen aufzunehmen und das nicht in der Kabine zu machen. Ich stimme mich also mit den Assistenten ab, mit dem vierten Offiziellen, wie ich das so haben möchte, was wir erwarten müssen bei dem Spiel. Und danach geht es in die Kabine und da bin ich relativ locker. Ich mache dann immer ein bisschen Musik an. Wir haben ja glücklicherweise in den ersten beiden Ligen auch einen Physiotherapeuten immer dabei vom DFB. Das heißt, man wird dann nach und nach nochmal so ein bisschen behandelt, lässt sich fit machen. Aber da kann ich relativ gut das noch ausblenden. Also da kann auch mal ein bisschen Unsinn geredet werden in der Kabine. Bei mir ist es eher so, wenn es dann rausgeht zum Warmlaufen, so die 30, 35 Minuten vorm Spiel, dann bitte schon ernst konzentrieren. Ja, und dann geht es nach dem Warmlaufen nochmal kurz in die Kabine. Dann haben wir meistens noch so 6, 7 Minuten anziehen. Ich mache dann immer noch Eye of the Tiger als letztes Lied tatsächlich an. Das ist so mein Rhythmus. Da nochmal kurz einstimmen und dann geht's raus.
Ja, und dann läuft es idealerweise nach Plan, den ersten 45 Minuten. Wie sieht eine Halbzeitpause aus?
Hängt so ein bisschen vom Spiel ab. Also wenn man wirklich kritische Szenen hat, dann hole ich mir auch die Info, ob es richtig war oder nicht. Also klar, mittlerweile mit dem Videoschiedsrichter erfährt man dann auch ein bisschen was, weil ich weiß im Zweifel ja schon, ob ich einen schweren Fehler gemacht habe oder nicht. Aber man guckt dann doch mal kurz so vielleicht im Live-Ticker. Ich habe auch immer ein paar Leute, die zu Hause gucken, wo ich auch dann weiß, okay, die haben auch jetzt ein bisschen Ahnung. Gucken wir mal, was die so geschrieben haben. Und dann spricht man eigentlich mit dem Team nochmal, was ist passiert. Also als Beispiel gestern, es steht 3-0 zur Halbzeit, dass man sagt, okay, es kann jetzt alles passieren, Frustfouls, aber es kann auch passieren, dass jetzt hier gleich 2 Tore fallen, dann steht es 3-2, wir müssen wach bleiben. Und spricht nochmal über ein paar Szenen erster Halbzeit, vor allem vielleicht auch über Spielertypen, die jetzt vielleicht an der Grenze sind zur gelben Karte oder sogar drüber hinaus. Ja, dass man dann in der zweiten Halbzeit, gut vorbereitet ist. Oft ist es dann so, so war es jetzt auch gestern, auf einmal gucke ich auf die Uhr und wir wissen, ja, in 3 Minuten müssen wir wieder raus. Man hat sich gefühlt nicht einmal hingesetzt. Also da muss man schon ein bisschen aufpassen, dass man auch vielleicht ein bisschen runterfährt in der Halbzeit.
Mhm. So, dann kommt die zweite Halbzeit, dann machen wir die ganze Sache noch rund. Wie sieht es bei dir in der Kabine oder wie sehen die, ich sag mal, 2, 3 Stündchen, bis dann Abreise ist aus dem Stadion aus?
Meistens ist erst, also auch wieder so eine kurze Besprechung mit den Assistenten nochmal ganz kurz. Wie lief's, was war, dann kommt immer schon relativ schnell der Beobachter eigentlich in die Kabine. Und dann ist erstmal mit dem die Besprechung. Ja, und je nach Spiel gibt es dann unterschiedliche Sachen. Es kann mal Anfragen geben vom Fernsehen. Wenn das jetzt nicht der Fall ist, ist eigentlich nach dieser Besprechung mit dem Beobachter, geht es wieder natürlich zum Physiotherapeuten. Ist ja, muss ja auch ein bisschen Wellness sein. Und dann wird eigentlich, ja, Spielbericht wird noch gemacht und dann essen wir eigentlich nur noch ein bisschen zusammen, meistens eine Kleinigkeit. Und dann geht es in der Regel auch relativ schnell weg. Also ist jetzt nicht so, dass man, glaube ich, noch so 2 Stunden in der Kabine ist. Entweder geht es zurück ins Hotel, wenn es ein Abendspiel war, oder man, meistens hat man, Beispiel gestern, ich musste noch 5 Stunden Auto fahren, dann versucht man schon noch einigermaßen zeitig dann wieder zu fahren, ja.
Diese Autofahrten haben wahrscheinlich bei dir auch so einen kleinen meditativen Effekt, oder? Also das ist so zum Sacken lassen oder wie auch immer, vielleicht gar nicht so verkehrt, oder?
Ja, das stimmt. Also gerade wenn ich danach im Hotel bin, eigentlich macht das gar keinen Sinn, weil gerade wenn ich ein Abendspiel habe, ich kann bis 3 oder 4 Uhr eh nicht schlafen. Mhm. Also das ist wirklich, das merkt man noch, wie es im Kopf richtig noch rotiert. Und dieses nach dem Spiel, ich muss sagen, ich fahre eigentlich ein bisschen lieber dann Zug, um abzuschalten. Es geht jetzt nicht immer. Weil klar, da muss man noch konzentriert sein auf der Autobahn, das ist dann schon nicht mal so ganz einfach, aber es ist genau wie du sagst, ich telefoniere dann viel, hole mir ein bisschen Feedbacks, spreche nochmal teilweise auch mit den Assistenten, mit dem Videoschiedsrichter telefoniert man im Normalfall nochmal und fragt vielleicht noch so, was ist dem aufgefallen, genau, und dann ist eigentlich aber, wie du sagst, man versucht so ein bisschen wieder runterzukommen.
Ja, aber das sind auch lange Tage dann, bis du dann irgendwann wieder daheim bist. Also wenn das geht dann früh los, ne? Und dann, wenn man im Zweifel tatsächlich nochmal 4, 5 Stunden irgendwo hinfahren muss, dann ist vom Tag auch meistens nicht mehr so wahnsinnig viel übrig. Und dann bist du aber wahrscheinlich bist du erst ab dem nächsten Tag wieder zu gebrauchen, ne?
Ich denke auch. Also es ist gut, dass wir es heute machen und nicht gestern.
Was ich zu Beginn einmal gesagt habe und ganz spannend finde, du bist ja promovierter, praktizierender Rechtsanwalt, ne? Lassen sich Dinge davon übertragen aufs Feld? Gibt es irgendwelche Parallelen? Ich glaube, ich habe das einen Polizisten auf jeden Fall auch schon mal gefragt. Also es ist ja für uns Journalisten eigentlich ein gefundenes Fressen. Menschen, die sich um Regeln und Gesetze kümmern, außerhalb des Platzes, die versuchen, dies auch auf dem Platz durchzusetzen. Das ergibt ja erstmal Sinn.
Ja. Ja, also vermutlich besteht da schon ein Zusammenhang. Ich höre dann im Freundeskreis immer so ein bisschen, ja, du willst halt immer recht haben. Ja, gut, okay, kann sein, dass das so der negative Aspekt ist. Ich glaube schon, dass es irgendwie miteinander verbunden ist und es hilft auf jeden Fall auch. Also beides hilft dem anderen. Ja, ich bin in beiden Bereichen dann vielleicht ein bisschen selbstbewusster. Vor Gericht muss ich Plädoyers halten. Muss also mich da gut ausdrücken. Das hilft dann natürlich auch, wenn ich das auf dem Feld mache und umgekehrt. Ich glaube, das ist schon eine ganz gute Ergänzung. Wenn ich jetzt hauptberuflich in Anführungsstrichen vielleicht noch irgendwas machen würde, was nur mit Sport zu tun hat, wäre das zumindest in meinen Augen jetzt nicht so ein guter Ausgleich, wie es halt jetzt ist. Ja.
Wie kam es eigentlich dazu, dass du dann ausgerechnet Jura und Rechtsanwalt geworden bist?
Wahrscheinlich wusste ich einfach nicht, was ich machen soll. Also das muss man auch sagen, so nach dem Abitur, war immer die Frage, so Polizei oder Jura, fand ich beides ganz interessant und wollte dann, glaube ich, ehrlicherweise auch noch ein bisschen das Studentenleben genießen. Und dann ist es Jura geworden und hat erstaunlich gut geklappt, hat mir auch Spaß gemacht. Sagen ja viele, dass es sehr trocken ist. Ich fand es aber immer ganz gut. Ja, und dann hat sich das so durchgezogen und Fußball ist ja dann eigentlich so erst zwischendurch dazugekommen, zumindest in dem Bereich. Und ist natürlich jetzt nicht so ganz einfach, das immer zu handeln, wird auch immer schwieriger, weil klar, der Zeitaufwand wird immer größer beim DFB und das muss man halt schon gucken, dass man das irgendwie hinbekommt alles.
Ja, da gibt es jetzt nur noch ausgewählte Klienten und ich weiß jetzt, an wen ich mich wende, wenn ich mal Rechtsprobleme habe.
So machen wir
Die
es.
Kurzwahl habe ich jetzt von dir.
Ja.
Warst du schon immer ein Mensch, der gut darin war, Dinge zu entscheiden?
Ich würde sagen, ja. Vielleicht auch früher noch so ein bisschen, es muss jetzt nach meinem Kopf gehen, so ein bisschen Dickkopf vielleicht. Das hoffe ich, dass sich das gebessert hat, aber ich glaube schon, dass ich das immer gut konnte. Bin auch, würde ich sagen, eher so der Bauchschiedsrichter. Also man, weiß nicht, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, man sagt dann oft, der eine ist der Bauchschiedsrichter, der macht das so spontan. Dann gibt es auch den Kopfschiedsrichter. Und bei mir ist es fast so, dass ich erst mal pfeife und dann nachdenke. So. Hart gesagt. Klar, bei besonderen Entscheidungen macht man sich schon vorher Gedanken, aber mir passiert viel so aus dem Bauch heraus. Ich treffe dann die Entscheidung, und würde sagen, dass das eigentlich schon immer so ein bisschen war.
Und es ist ja ein Phänomen, dass Menschen, die in ihren Jobs sehr viel zu entscheiden haben, gerade auch so Führungskräfte und so weiter, dass die sich das gerne in ihrem Alltag abnehmen lassen, zum Beispiel von Partnerin oder so. Wie ist das bei dir? Oder bist du auch in deiner Freizeit, wenn es darum geht, wo der nächste Urlaub hingeht oder was es heute Abend zu essen gibt, die Entscheidungsgewalt liegt bei Herrn Exner?
Also Urlaub schon auch. Also es kommt dann immer darauf an, wenn ich mit meiner Freundin in den Urlaub fahre, da planen wir das schon zusammen. Aber wenn ich mit Freunden fahre, bin ich eigentlich schon der, der es planen muss. Da sind wir wieder beim Thema, vielleicht, dass ich es entscheiden muss. Aber sonst versuche ich, klar, in bestimmten Bereichen wird mir dann schon was abgenommen. Also das Essen, was jetzt heute Abend, was wir gleich essen, weiß ich noch nicht. Da sieht man es eigentlich dann. Aber sonst, glaube ich, entscheide ich noch relativ viel oder versuche bei vielen Sachen eigentlich mitzusprechen. Ja, und gerade Urlaub ist ein gutes Beispiel.
Ja, spannend. Ich find das immer super interessant, dass es dann wirklich Menschen gibt, die dann auch tatsächlich ganz bewusst sagen, nein, ich entscheide heute gar nichts. Ich habe heute auf Arbeit 100 Millionen Dinge entschieden. Meine Entscheidungsgewalt wird für heute abgegeben. Deswegen hat mich das interessiert. Sag mal, jetzt hast du gesagt, ne, also du bist jetzt dann auf der Bundesliga-Bühne und dann etwas unverhofft jetzt auch viel international unterwegs. Wir haben gerade über deinen Job parallel auch noch gesprochen. Hast du schon für dich die richtige Balance gefunden, dass es nicht zu viel ist, dass du trotzdem auch ein bisschen Freizeit hast und ein bisschen zum Abschalten kommst hier und da?
Glaube noch nicht. Nee. Also da, klappt noch nicht so 100%. Ich muss auch sagen, ich wechsle jetzt zum 1.11. auch den Arbeitgeber und versuche das so ein bisschen noch zu reduzieren, weil es zuletzt schon wirklich war, ich habe 3 Tage noch gearbeitet in der Kanzlei und habe eigentlich 4 Tage dann für Fußball aufgebracht, würde ich jetzt mal so sagen. Dann habe ich noch nebenbei die Promotion irgendwie gemacht. Ich hatte halt kein Wochenende und ich glaube, auf Dauer funktioniert das nicht und da versuche ich jetzt noch ein bisschen kürzer zu treten. Dass ich auch, genau wie du sagst, einfach mal einen Tag frei habe. Dass ich vielleicht sagen kann, Mittwoch habe ich mal frei. Das war zuletzt wenig der Fall und genau, das muss ich, glaube ich, noch ein bisschen anpassen.
So, wenn du mal frei hast, was machst denn du dann? Wie schaltest du ab?
Es ist wirklich sehr viel Reisen. Also versuche ich eigentlich jede Länderspielpause so zu nutzen, da ein bisschen wegzufahren. Ansonsten muss ich gestehen, dass ich auch eine PlayStation hier stehen habe. Die wird auch ab und zu mal angemacht, vielleicht zum Runterkommen.
Was wird da gespielt? Sport oder eher was anderes?
Ach, Sport rege ich mich immer so auf. Also wenn ich da die Spiele Da rieche ich mich immer über den Schiedsrichter auf. Wenn ich FIFA spiele, also das ist da nicht so richtig, nee. Alles Mögliche, so viel ist das jetzt nicht, aber die habe ich jetzt zuletzt mir mal angeschafft und versuchte ab und zu mal vielleicht so ein Autorennen oder so, mal ein bisschen was zum Runterkommen. Genau, hat zuletzt jetzt nicht so ganz viel geklappt, weil ich da immer noch die Promotion liegen hatte. Selbst wenn man die dann abgegeben hat, ist man mit dem Verlag noch im Austausch. Das ist jetzt aber alles fertig und ich hoffe und denke, dass es die nächste Zeit halt ein bisschen ruhiger wird.
Glaubst du bzw. befürchtest du, dass deine Reisefreudigkeit irgendwann durch die viel Reiserei in deiner jetzigen Tätigkeit, dass sie so ein bisschen drunter leidet und du irgendwann an den Punkt kommst, wo du sagst, ah nee, komm, vielleicht mal 2 Tage im eigenen Bett ist auch nicht so verkehrt?
Kann gut sein, ich glaube es nicht, weil ich eigentlich wirklich viel von der Welt so sehen will. Es kann gut sein, dass es weiter eingeschränkt wird, weil es natürlich immer schwieriger wird. Du hast gerade eben auch gesagt, Nations League, die ist natürlich dann gerade in der Länderspielpause. Ja. Das heißt, das war sonst immer die einzige Chance für Urlaub. Da muss man mal gucken, ob das in Zukunft noch so geht. Ich hoffe, dass mir das so, ja, dass ich das beibehalten kann. Es macht mir wirklich sehr viel Spaß, viel zu sehen. Das ist für mich einfach ein guter Ausgleich. Gerade nach so stressigen Spielen mal so ein paar Tage rauskommen, ja, tut mir sehr gut.
Wie lange brauchst du noch mit geübten Handgriffen, um deinen Koffer zu packen? Das geht schnell, ne?
Geht schon schnell. Also beim Schiedsrichterkoffer bin ich immer noch sehr perfektionistisch und gucke danach eigentlich alles nochmal durch. Also ich habe quasi eingeräumt und räume es dann noch einmal aus, weil die Angst, irgendwas zu vergessen, ob es Fußballschuhe sind oder das Headset, das hat ja alles enorme Bedeutung dann, ist doch noch sehr groß und deswegen gibt es eigentlich immer so einen Double-Check.
Ah ja, okay. Und hast du, das ist ja, wir machen jetzt hier ein bisschen Service auch, wenn wir hier schon jemanden haben, der genau wie ich auch gerne reist und unterwegs ist. Sagen wir mal, wir machen jetzt gemeinsam einen etwas längeren, einen Langstreckenflug. Was ist das Geheimrezept für dich, um irgendwie nicht zu gerädert da rauszukommen?
Ja, gute Frage.
Oder hast du keins und bist jedes Mal gerädert?
Ja, also ich fand jetzt, ich hatte jetzt auf dem Rückweg einen Tagesflug. Das hat mir am Ende, fand ich besser. Also klar, okay. Dann sitzt man lange, guckt man ein bisschen Filme. Ich finde diese Nachtflüge schon anstrengend, weil in der Theorie kann man sagen, okay, ich schlafe da jetzt, aber das klappt natürlich nicht. Deswegen, ja, mache ich das so und ich finde es auch mittlerweile angenehmer. Früher habe ich immer nach Direktflügen geguckt, aber jetzt zum Beispiel auf die Malediven fand ich es eigentlich ganz schön, in Dubai nochmal umzusteigen. Dann nochmal ein bisschen die Beine sich vertreten, dass man jetzt nicht 10 Stunden sitzt. Ja. Aber ich glaube, so das absolute Geheimrezept habe ich jetzt auch noch nicht.
Mir wurde von einem ehemaligen Basketball-Nationalspieler, mit dem ich auch zusammen einen Basketball-Podcast mache, wurden mir diese Melatonin-Gummibärchen näher gebracht. Er hat gesagt, damit man quasi da, also ich hoffe, dass das hier legal ist, was ich erzähle, ansonsten hat er mich jetzt damit hier schön in die Pfanne gehauen. Aber weil wir sind damals gemeinsam zur Basketball-Weltmeisterschaft nach Asien geflogen und da hast du richtig gesehen, das ist einer, der hat 16 Jahre lang als Profi lange Busreisen und so weiter hinter sich und der kam da ausgestattet und hat mir da erklärt, wie wir was machen und wann wir welche Schlafeinheiten einlegen, um dann nachher einfach gar keinen Jetlag zu haben. Das war richtig beeindruckend.
Ah, okay. Ja, da musst du mir vielleicht mal ein paar weitere Tipps geben. Das hört sich gut an.
Das war auf jeden Fall Wahnsinn. Und er hat natürlich das dann wirklich so als Ex-Profi, er hat einfach wirklich gefühlt durchgeschlafen und ich saß mehrere Stunden lang und habe ihn einfach nur, weil er direkt neben mir saß, mit Kopfschütteln angeguckt und dachte mir, wie machst du das, Junge? Also wir haben gemerkt, du reist gerne. Ich würde gerne noch zum Abschluss so eine kleine Stärken-Schwächen-Analyse mit dir machen. Du durftest heute schon viel über dich reden. Jetzt musst du noch mal, sag mir mal eine Sache, die du überdurchschnittlich gut kannst. Kann alles sein, kann alle Lebensbereiche betreffen.
Ach, ja, ich würde jetzt ja sagen, gar nichts, aber das ist dann wahrscheinlich auch ein bisschen schlecht. Nee, also ich glaube, dass ich sehr organisiert bin, dass mir das hilft. Also, dass ich wirklich so, ich plane es vielleicht auch ein bisschen zu viel dann im Voraus, aber dass ich genau plane, so und so läuft das für mich. Da fühle ich mich wohl, auch die Tage durchgetaktet. Beispiel nochmal Reise, wenn ich weiß, Flughafen, will ich eigentlich schon so die und die Zeit da sein. Das, glaube ich, kann ich ganz gut organisieren. Ja.
Ich will noch so irgendwie so ein verstecktes Talent aus dir rauskitzeln. Bist du ein sehr guter Unter-der-Dusche-Sänger? Bist du ein guter Koch?
Da hast du, glaube ich, direkt 2 Sachen, die ich bei deiner Folgefrage dann nennen kann, weil das kann ich, glaube ich, beides gar nicht. Verstecktes Talent. Also ich glaube, bei mir sind wirklich viele, viele Talente vorbeigegangen. Ich kann nicht gut zeichnen, ich kann nicht gut malen, kochen auch gar nicht. Ja, also vielleicht ist es wirklich so, wenn man das als Talent zählen will, so dieses vielleicht schnell Sachverhalte erfassen. Klar, die brauche ich dann auch als Rechtsanwalt und vielleicht schnell auch Tipps geben, wenn mich Freunde mal irgendwie bei was anrufen. Ich glaube, ich kann da oft sehr, auch wenn die emotional sind, das sachlich vielleicht so ein bisschen mit denen besprechen. Kann da, glaube ich, dann ganz gut zuhören. Das vielleicht noch so als Stärke. Genau, vielleicht ist das so das am einfachsten, das so zu beantworten.
Na komm, aber also wenn man Jura studiert hat, muss man irgendwie auch gut im Lernen sein.
Ja, gut, das gehört wahrscheinlich auch dazu. Also das kann ich jetzt, glaube ich, nicht mehr. Aber im Studium und dann natürlich auch danach so die Zeit mit der Promotion, man muss schon diszipliniert sein. Das passt vielleicht zu dem, was ich gerade gesagt habe. So ich plane relativ viel, aber man muss diszipliniert sein. Und gerade bei diesem Jura-Studium, man hat halt keinen, der einem sagt, wie in der Schule, so setze ich jetzt hin. Also man weiß, okay, gerade fürs Examen, da lernt man dann wirklich also ein Jahr selbstständig. Und man kann, glaube ich, nicht sagen, ja, ich stehe um 12 Uhr auf und mache dann 2 Stunden. Ja, und da war ich zumindest in der Zeit, glaube ich, recht diszipliniert.
Ein Jahr selbstständig lernen, damit wäre es auch um meine Promotion und meinen Abschluss geschehen gewesen. Wir haben die Folgefrage, hast du schon beantwortet? Du hast schon ein paar Dinge aufgezählt, in denen du vielleicht gerne noch ein bisschen besser wärst und kommen damit tatsächlich schon zum Abschluss und zu der Frage, die hier immer am Ende gestellt wird. Und zwar darfst du dir was wünschen für die Profi-Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, für die Amateur-Schiris in Deutschland feuerfrei. Was wünscht sich Florian Exner für das deutsche Schiedsrichterwesen?
Ja, ich glaube für den Profibereich, dass ein bisschen Ruhe wieder einkehrt. Ich glaube, wir haben jetzt gerade wieder so zu Beginn der Saison doch ein bisschen viel Unruhe. Irgendwie auch alle Themen, Handspiel, Videobeweis, das wird ja auch immer den Schiedsrichtern so angelastet, obwohl wir den nicht erfunden haben. Da gibt es wirklich sehr viele Bereiche, glaube ich, wo gerade wieder sehr viel Unruhe ist. Das wäre ganz schön, wenn da jetzt vielleicht so über die Weihnachtstage, vielleicht klappt das ja dann demnächst wieder, dass da ein bisschen Ruhe einkehrt. Und im Amateurbereich, da muss man natürlich sagen, das ist irgendwie auch so das Wichtigste, die Basis, dass es da weiterhin, ich glaube, zuletzt war es ja ein bisschen ruhiger, einfach einen respektvollen Umgang mit den Schiedsrichtern gibt, dass man wirklich so dieses, wir hatten ja das Jahr der Schiedsrichter jetzt so ein bisschen, dass es ein gemeinsames Zusammenarbeiten ist, dass man weiß, okay, da ist ein 18-Jähriger, der geht jetzt nicht mit seinen Freunden ins Freibad am Sonntag, sondern stellt sich aufs Fußballfeld. Ob man den jetzt als, du hast es angesprochen, 55, 60-Jähriger beleidigen muss, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Verständnis hat und natürlich diese körperlichen Angriffe, dass die komplett aufhören. Das wäre, glaube ich, so mein größter Wunsch, dass wir diese Auseinandersetzung, dass wir die gar nicht mehr haben.
Ja, da kann ich mich nur anschließen. Das haben ja auch viele, viele andere, die hier in diesem Podcast zu Gast waren, schon gesagt. Jetzt ist das vielleicht ein bisschen seltsam, weil wir schon fast Richtung Ende Oktober gehen, aber für dieses Format ist es ja dann doch der Saisonstart. Da fällt mir noch eine Sache ein, die ich eigentlich mit dir noch bequatschen wollte. Und zwar, wenn wir uns nochmal so ein bisschen zurückversetzen in euer Sommer- und Trainingslager und so weiter. Wir wissen, weil wir das ja auch sehen, auch bei Social Media mitbekommen, dass da natürlich sehr viel körperlich auch gearbeitet wird. Da wird aber auch inhaltlich gearbeitet. Wie viel wurden da inhaltlich tatsächlich gearbeitet? Und würdest du sagen, dass sich, wir haben ja auch, ich als Mensch, der für verschiedene Sender moderiert und kommentiert, wir haben auch so eine Regelschulung bekommen, hat sich sehr viel geändert, war sehr viel Redebedarf bei euch, vielleicht auch bei Dingen, die jetzt gar keine neue Regel waren. Es gibt ja zum Beispiel jetzt diese ganze neue Auslegung mit der Kapitänsanordnung, sage ich jetzt mal. Weil das würde mich tatsächlich noch interessieren, wie ihr da in die neue Saison reingegangen seid.
Ja, ist im Trainingslager, würde ich sagen, so eine relativ bunte Mischung, vielleicht so 50-50, Trainingseinheit und Theorie, vielleicht sogar ein bisschen mehr Theorie. Und da bereitet man sich schon sehr intensiv vor, auch in der Saison. Es gibt nach jedem Spieltag für uns intern so eine Playlist mit kritischen Szenen, die dann auch aufgearbeitet werden. Aber gerade im Trainingslager wird da schon viel über die letzte Saison gesprochen, verschiedene Themenkomplexe wie Handspiel natürlich, andere vielleicht Notbremssituationen. Da wird schon viel thematisiert. Und klar, dieses Jahr war diese Kapitänsregelung, wie man sie nennen will, war natürlich schon so das Hauptthema, weil das ja eine sehr große Veränderung war. Und man wusste, glaube ich, auch, dass es ganz so entspannt wie bei der EM nicht werden wird. Das ist einfach so im Alltagsgeschäft. Aber, glaube ich, klappt ganz gut. Und zumindest die Rückmeldung ist eigentlich selbst von den Spielern und Trainern ja sehr positiv. Das war sicherlich aber die größte Veränderung.
Ja, da sind Spieler und Trainer auch nicht anders als kleine Kinder oder der hinter mir liegende schnarchende Hund. Mit der einen oder anderen klaren Vorgabe kommt man auch als Mensch manchmal ganz gut zurecht. Wobei man dazu sagen muss, dafür können wir diesen Podcast zum Abschluss ja auch nochmal nutzen, weil ich habe das noch so präsent, diese Regelschulung, Weil irgendwie vorher wirkte das ja so ein bisschen so, als dürften ja Spieler gar nicht mehr, andere Spieler gar nicht mehr mit dem Schiedsrichter reden. Aber das stand explizit auch auf diesen Folien, die wir da so bekommen haben. Es bedeutet eben nicht diese Auslegung, dass der einzige oder die einzigen beiden Menschen, die auf dem Feld auch jetzt gestern mit dir sprechen durften, die Binde am Arm tragen. Es geht dann nur, wie ist die Formel, so spielrelevante Situation, dass man da so ein bisschen den Dampf draus nimmt. Aber du kommunizierst weiterhin auch mit anderen Spielern auf dem Feld, ne?
Genau, und das passt auch wirklich, das Beispiel mit gestern, es war genau so eine Szene, Freistoß im Mittelfeld, und da kommt ein Spieler vorsichtig an und sagt, Entschuldigung, darf ich kurz mit dir reden? Und ich sagte, ja, natürlich können wir reden. Und der hat dann was zu einer Szene gefragt, es gab, glaube ich, dann einen Wechsel, wir hatten eh Zeit. Dann habe ich ihm das natürlich erklärt und gesagt, du, wir können immer reden. Was halt nicht geht, wie du es gerade gesagt hast, in diesen kritischen Situationen, dass die Spieler ankommen und vor allem meistens kommt ja keiner an und sagt, Herr Schiedsrichter, ich hätte eine Frage, sondern beide Arme werden hochgerissen, man wird angeschrien und das will man halt nicht mehr. Und in diesen Stresssituationen, in diesen kritischen Entscheidung, da darf es das dann nur der Spielführer sein, genau.
Aber sorry, dann haben wir ja automatisch schon fast einen Schritt nach vorne gemacht, wenn ein Spieler zu dir kommt und sagt, Entschuldige, kann ich dich was fragen? Weil wenn das die Quintessenz ist von dieser, ansonsten bitte bisschen Piano, liebe Freunde, und schick mal euren Kapitän vor, dann hast du als Schiedsrichter eigentlich schon was gewonnen.
Ja, vielleicht lag es auch daran, dass ich die ersten 45 Minuten vielleicht zu hart mit den Jungs war, aber ich hoffe auch, dass es daran nicht lag, genau, und dann ist es, glaube ich, auch für die Spieler eine positive Rückmeldung, wenn die sehen, okay, man kann mit dem ja reden, nur die sollten auch verstehen, dass wenn ich gerade einen Elfer gegeben habe, dann habe ich einen Puls von 180 und wenn mich dann 6 Spieler anschreien, das hilft mir auch nicht. Und den Elfmeter werde ich auch nicht zurücknehmen, zumindest nicht aufgrund der Intervention der Spieler. Deswegen ist das wirklich eine gute Geschichte, dass wir das jetzt so eingeführt haben.
Ja, siehst du, dann enden wir genau da mit. Alle, die bislang noch dachten, wie kann das sein hier? Da darf ja doch noch irgendjemand mit dem Schiedsrichter reden, das wird ja hier gar nicht gleich behandelt und so weiter, haben wir das auch noch schön mit abgehakt. Und Florian, dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei Mensch Schiri. Ich drücke dir für deine erste volle Bundesliga-Saison alle Daumen und ich denke auch alle Hörerinnen und Hörer, dass die so entspannt, wie es irgendwie möglich ist in diesem verrückten Feld, in dem du da tätig bist, abläuft, dass du noch die eine oder andere schöne Auswärtsreise bekommst und vor allem, da kann ich als freischaffender Journalist auch ein Lied davon singen, dass du trotzdem hier und da noch die eine oder andere Lücke im Kalender findest, um auch mal nichts zu machen, denn das nur dann kann man auch Höchstleistungen bringen. Also vielen lieben Dank für deinen Besuch hier.
Sehr gerne.
Daumen sind gedrückt und ich freue mich, wenn wir uns irgendwo im Stadion sehen.
Sehr gerne. Vielen Dank.
Und das gilt dann auch gleichzeitig für euch, dieses vielen Dank. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr wirklich so zahlreich über die letzten Wochen und Monate immer mal wieder euch erkundigt habt, wie es denn eigentlich mit diesem Podcast weitergeht. Ihr wisst, das habe ich an dieser Stelle schon mehrfach gesagt, bei Apple, bei Spotify gibt es die Möglichkeit, Sternebewertung abzugeben, auch bei Apple eine Rezension zu hinterlassen. Das haben schon einige von euch getan. Das ist wirklich, wirklich super schön, auch da das Feedback zu sehen, auch wenn ihr Dinge habt, die euch vielleicht nicht so gefallen. Immer her damit, ihr wisst, wo ihr mich findet. Ihr wisst jetzt auch, dass es Florian Exner auf Instagram gibt. Aber bitte lasst ihn nach schrittigen Sachen in Ruhe und meldet euch nur, wenn ihr Nachfragen habt, was die Schiedsrichterei an sich geht. Das soll es von uns beiden gewesen sein. Nächsten Monat gibt es die nächste Folge Mensch Schiri. Bis dahin, sportfrei, habt eine gute Zeit und tschüss.
Mensch Schiri, der Podcast von schiri.de und das Örtliche.